Hallo und herzlich willkommen, Niklas Hellemann von SoSafe.
Hallo, grüß dich.
Hallo Niklas, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Niklas Hellemann. Ich bin einer der Founder und Geschäftsführer von SoSafe Cyber Security Awareness. Ja, das ist jetzt ein langer Titel. Was machen wir eigentlich? Wir verknüpfen die Themen IT-Sicherheit und den Menschen und die Psychologie. Ja, und das passt auch ganz gut, weil ich bin nämlich eigentlich auch Psychologe vom Hintergrund.
Das stimmt, das weiß ich auch, weil wir kennen uns ja witzigerweise schon einige Weise. Wir haben ja zusammen bei BCG angefangen.
Absolut. Lang ist es her eigentlich schon. Ja. Kommt mir vor wie gestern, aber ich weiß noch genau, dass wir zusammen im Bootcamp standen und gesagt haben, wow, jetzt geht's hier los. Ne?
Ja. Exciting. Ja, jetzt so zurückdenken, wie schnell die fangen. Guck mal, wie lange ist das jetzt her? Schon 8 Jahre, hä?
Ja, ich muss mal zurückrechnen. Ich glaube noch länger. Ich habe 2011 war es, ne?
Also irgendwie. Ach, stimmt, 2011, ja. Stimmt, 9 Jahre. Wow, ja, wow, ja. Stimmt.
Time flies when you're having fun, ne?
Ja, SoSafe hat sich trotz Corona vielleicht sogar deswegen, ich weiß es nicht, sehr gut entwickelt. Darüber freuen wir uns sehr. Und erzähl uns mal, was SoSafe macht, Niklas. Wann habt ihr das gegründet für unsere Zuhörer? Wann habt ihr das gegründet? Was macht ihr genau? Wie entwickelt es sich? Ja. Schieß los, erzähl ruhig frei.
Ja, vielleicht mal ganz kurz, was machen wir. Ich habe ja gesagt, also Mensch und IT-Sicherheit, eigentlich sind das ja so zwei Themen, wo man denkt, die passen gar nicht so gut zusammen. Aber in der Tat ist der Faktor Mensch oder eben die Psychologie fast der wichtigste Faktor aktuell, wenn man sich eben IT-Sicherheit anguckt. Warum ist es so? Ja, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Aber die Angreifer sind eben heutzutage viel mehr psychologisch unterwegs als technisch. Und wir machen was dagegen. Wir haben eine Lernplattform entwickelt. Und die kann man sich so vorstellen, dass Firmen dieser Welt, vom DAX-Unternehmen bis zur Arztpraxis runter, die lizenzieren unsere Plattform und können damit ihre Mitarbeiter das ganze Jahr über trainieren, sensibilisieren, schulen und so ihr Risiko für diese menschenbasierten Angriffe reduzieren. Das machen wir auf besonders engaging Art und Weise und auf unterhaltsame Art und Weise und eben so, dass nicht nur einfach Wissen in der Einbahnstraße vermittelt wird, sondern dass tatsächlich Verhalten auch trainiert wird und verändert wird. Das heißt also, du kannst dir das so vorstellen, ein Mitarbeiter eines Unternehmens, das uns als Dienstleister hat, der kriegt irgendwie das ganze Jahr über, kriegt der kleine Nuggets, so kleine Lernmodule, die sind in der Storyline mit Charakteren eingebunden. Der kriegt aber auch simulierte Angriffe, zum Beispiel E-Mail-Phishing-Angriffe. Und wenn der dann darauf reinfällt, dann kriegt er eine kleine Aufklärung, einen kleinen Walkthrough und ihm wird erklärt, woran hättest du sehen können, woran hättest du es eigentlich erkennen können, wie kannst du es auch in der Zukunft vermeiden und wie kannst du so einen kleinen Blick auch dafür entwickeln. Dann haben wir noch so eine Toolbox, zum Beispiel da ist ein Melde-Plugin drin, wo dann Mitarbeiter nämlich dann auch verdächtige Mails mit melden können und wenn das auch jetzt eine von unseren Simulierten ist, dann wird ihm auch gesagt, super cool, du hast richtig gut reagiert, hier kriegst du vielleicht noch ein paar Punkte dafür, das ist natürlich auch alles gamifiziert. Und dann werden eben die echten Mails, die werden tatsächlich dann an das Security-Team gemeldet. Und damit können wir eben laufend uns anpassen auch an die Angriffe, die sich ja auch immer wieder verändern und eben so knallhart das Risiko verringern für die Firmen. Und das ist total wichtig, weil wir gucken mal in die Presse rein, da ist eigentlich in jeder Woche sind mehrere Fälle von Cyberattacken auf Firmen, die dann auch erfolgreich sind. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Und die sind eben aktuell zu 90% eben people-based. Also die kommen in der Regel über eine Phishing-E-Mail oder über einen Voice-Phishing-Anruf.
Super spannend. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also einfach aus dem Bauch, dass über die letzten Jahre da wahrscheinlich die Anzahl und Qualität der Angriffe gestiegen ist und natürlich die Zyklen der Entwicklungszeiten kürzer geworden sind, dass die immer neue Sachen immer schneller rausbringen. Gibt es denn Daten dazu, Niklas? Ist das wirklich in irgendeiner Form hochgegangen, runtergegangen? Wie hat sich Corona ausgewirkt darauf? Gibt es jetzt mehr Hacks? Wissen wir darüber etwas?
Ja, absolut. Also da wissen wir ganz viel drüber, weil es nämlich auch so dramatisch ist. Also als wir gestartet sind vor ein paar Jahren, war das schon ein wichtiges Thema. Da war auch schon die Situation so, dass die meisten Angriffe eben people-based sind. Das liegt einfach daran, dass es der einfachste Weg in ein Netzwerk eines Unternehmens ist. Aber das hat sich noch in diesen Jahren dramatisch verschärft. Also die Angriffe steigen rasant, vor allem eben diese zielgerichteten Angriffe, wo sich wirklich ein Angreifer informiert über ein Unternehmen und dann Mitarbeiter auch gezielt angreift. Das ist gestiegen und Corona hat dem Ganzen jetzt im Grunde nochmal einen Boost reingelegt und zwar vollkommen extrem. Also die ENISA, die Europäische Agentur für Cybersicherheit, die sagt, seit März oder mit Start März ist das Aufkommen der Phishing-Angriffe um über 600% gestiegen und bleibt nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, weil die Angreifer wissen natürlich auch, und ich komme gleich vielleicht mal dazu, wer sind denn überhaupt diese Angreifer? Die haben, du hast gesagt, Innovationszyklen, die haben auch einen Umsatzdruck und dementsprechend gucken die sich auch genau an, wer ist denn jetzt besonders angreifbar, wo gibt's Chaos? Ne? Chaos gab es in vielen Unternehmen, als die ins Homeoffice gewechselt sind. Und dann ist das nämlich genau ein super Anlass, um nochmal so eine Phishing-Kampagne zu fahren.
Super spannend. Das ist ja ein globales Thema. Wir sind ja jetzt, also wir sprechen ja jetzt bewusst auch auf Deutsch, auch für unsere Zuhörerschaft. Wie ist die Entwicklung in Deutschland? Also A, was sind das vor allem für potenzielle Opfer? Gibt es da irgendein Muster, was die sich anschauen? Und B, was sind eure Kunden? Also habt ihr tatsächlich da auch oder seid ihr noch eben halt immer mit Großkonzernen, weil die es vielleicht eher annehmen in Deutschland? Also A, was sind die Opfer vor allem? Und B, wo ist eure Kundschaft bisher?
Ja, also vor vielen Jahren hätte man noch gesagt, ja, das ist ja auch eine aufwendige Operation. Das heißt, die greifen nur die Großen an, ne, die sich wirklich lohnen, die auch wirklich lohnenswerte Ziele sind. Das ist komplett nicht mehr der Fall. Mittlerweile ist es so, dass wirklich alle Firmen aller Größen lohnenswerte Ziele sind. Wir sehen, dass selbst Kleinstunternehmen werden eben von solchen Flächenkampagnen getroffen. Die werden angegriffen, weil natürlich, also wie ist auch das Geschäftsmodell? In der Regel ist es, also das Verbreitetste ist Ransomware, also der Verschlüsselungstrojaner. Die verschlüsseln deine Daten und dann sagen die, hey Mel, wir haben jetzt deine Daten verschlüsselt. Wenn du die wieder haben willst, dann möchten wir ihr Bitcoin haben. Ne? Dann überweisen wir die, dann kannst du das wieder entschlüsseln, dann kannst du deine Daten nutzen. Mittlerweile gibt es eine Stufe härter, dann sagen die, du willst nicht mit uns verhandeln, ja, dann leaken wir halt deine Daten ins Darknet und du kannst dir vorstellen, zahlreiche Unternehmen, ob das jetzt besonders sensible Daten sind oder einfach normale Kundendaten, die wollen das natürlich nicht. Und dementsprechend sind die Opfer alle Firmen aller Größen. Große Unternehmen, Corporates haben das in der Vergangenheit natürlich schon viel früher identifiziert, aber wir sehen eben aktuell und das sehen zum Beispiel Analysten wie Gartner auch so, die sehen gerade in den Kleinstunternehmen ein absolutes Umdenken in der jüngeren Vergangenheit. Also da ist gerade so eine, da ist offensichtlich in den Köpfen der Geschäftsführer auch ein Hebel umgelegt worden, was auch dadurch befeuert wird, dass auch seitens der Regulierung, aber eben auch die Geschäftsführer das viel stärker jetzt erkannt haben als Thema. Ein Beispiel dazu, der Automobilzulieferer Leoni, der ist vor 4 Jahren von einem sogenannten CEO-Fraud-Angriff getroffen worden. Da hat sich ein Angreifer, der hat einfach die E-Mail-Adresse manipuliert, das ist ganz einfach, und hat sich eben als CFO ausgegeben und dann sind da letztendlich 40 Millionen Euro rausüberwiesen worden. Unwiederbringlich. Und jetzt verklagt eben Leoni den alten CEO, dass er da eben offensichtlich was hätte gehen tun müssen und auch Prävention hätte machen müssen. Und dementsprechend gehen gerade in den Geschäftsführungen natürlich die Alarmglocken an.
Ich habe letztens irgendwo gelesen oder gehört, dass die Vermutung gibt, dass hinter dem einen Verschlüsselungstrojaner, diesen Ransomware, der ja sich einloggt, wie gesagt, und deine Sachen verschlüsselt und dann erst freigibt, wenn du was zahlst, dass da die Nordkorea dahinter steckt. Ist das wohl richtig vielleicht? Ist das möglich?
Also das kann ich mit Ja beantworten. Also es gibt sehr viele solche Ransomware-Gruppen. Das sind Betreiber. Manchmal sind das auch nur Softwarebetreiber, die dann, die das im Darknet verkaufen, so wie Software as a Service, Ransomware as a Service. Aber es gibt eben auch sogenannte APTs, also Advanced Persistent Threats. Da werden Gruppen hinter vermutet, die über lange Zeit agieren und mit fortgeschrittenen Methoden agieren. Und in der Tat kann man die so ein bisschen backtracen. In verschiedenste Länder, aber unter anderem eben auch Nordkorea. Und man sagt, die wollen damit Devisen halt irgendwie auch.
Ja, kann ich verstehen. Wenn du keine legalen Dinge hast.
Ja, absolut, absolut. Aber es sind verschiedenste Gruppen und es ist vor allem, das muss man verstehen, es ist nicht mehr das Script-Kiddie von um die Ecke und es sind auch nicht nur Geheimdienste, sondern es sind eben Gangs, organisiertes Verbrechen, die damit wirklich Geld verdienen. Ein Ransomware-Operator, der hat das kürzlich nochmal veröffentlicht, die haben damit geprahlt, dass die tatsächlich 100 Millionen Dollar Gewinn im Jahr machen.
Wow, Krass. Ja. Und ja, ich meine, das können die ja jetzt reinvestieren und noch bessere Sachen entwickeln.
Oder sie setzen sich hoffentlich einfach zur Ruhe, aber dafür sprießen halt 6 neue auf den Boden. Ne?
Ja, ja, ich glaube nicht. Nee, das ist genau wie bei den Drogendealern. Ich meine, die sind ja besser bewaffnet in Mexiko als die Polizei.
Wenn du
auch so viel Cash leakst, das durch illegale Kanäle fließt.
Ja.
Wow. Das dürfen die nicht da noch mehr empowern, diese Leute. Entschuldige, diese Leute.
Ja.
Ja, super, super spannend, was ihr da macht. Und erzähl über euch. Also, ihr habt euch super entwickelt. Sag, hol uns bitte ab, wenn ihr so viel du kannst zu den Zahlen, Daten, was mal veröffentlicht wurde. Ihr habt ja super tolle Investoren an Bord geholt. Top-Investoren, unter anderem Acton. Mhm. Wow, super deutscher Investor mit tollen Partnern. Und trotz Corona eine sehr gute Entwicklung, mitarbeiterseitig, ich hoffe auch umsatzseitig und auch investorenseitig. Hol uns da gerne mal dazu ab. Und wie hatte das dann für euch, was hatte es für operative jetzt Einflüsse, also für die Zuhörer, die jetzt auch selbst in dieser Position sind, wie habt ihr darauf reagiert?
Ja, also wir sind ja, wie gesagt, vor wenigen Jahren gestartet und haben uns jetzt so in gut 2 Jahren ziemlich schnell entwickelt, das hast du schon erwähnt, von, 3 Gründern auf jetzt über 80 Mitarbeiter. Und das haben wir natürlich auch auf einer sehr soliden Umsatzbasis gemacht, haben aber trotzdem natürlich unsere Investoren an Bord. Du hast Acton schon erwähnt. GFC möchte ich natürlich da nicht unerwähnt lassen. Die waren von Anfang an dabei und haben uns super unterstützt und haben eben natürlich auch dieses Wachstum so ein bisschen gefuelt. Du hast gefragt, ne, was bringt das so mit sich, wenn ein Unternehmen so schnell wächst, dann sind natürlich ganz viele Themen total wichtig, wie organisatorische Themen. Ne? Wir bauen gerade sehr stark an der Organisation, dass wir auch entsprechend weiter wachsen, weil auch unsere Wachstumsziele nach vorne entsprechend ambitioniert sind. Das bringt natürlich eben jetzt in der aktuellen Phase, und das hast du ja auch angeschnitten, auch nochmal Komplexitäten mit sich. Also ich glaube, jedes Unternehmen ist seit März in einem Sondermodus und steht vor Herausforderungen, die bis dato unbekannt waren. Wir haben natürlich jetzt den großen Vorteil, dass wir ein junges Unternehmen sind und natürlich von Anfang an sehr stark auf zumindest Remote-Tools aufgebaut hatten. Das heißt, dieser Switch, und wir haben den Switch in Remote-Work und ins Homeoffice sehr früh, also vor dem Lockdown auch gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen eben unsere Mitarbeiter auch schützen und wir wollen vor allem auch diese Pandemie, wir wollen mithelfen, die zu stoppen oder eben aufzuhalten. Deshalb für uns war das ein leichtes. Wir hatten wie gesagt Remote Tools immer schon. Wir sind in der Tat zu Microsoft gewechselt, was ich vor vielleicht 5 Jahren auch noch nie gedacht hätte, aber wir sind große Fans jetzt auch von dem ganzen Microsoft 365 Thema. Ist vielleicht nicht so sexy wie Slack oder so, aber dafür ist alles super gut integriert. Und so waren eben auch unsere Prozesse aufgestellt. Das heißt also, wir konnten die Mitarbeiter eins zu eins über einen Tag nach Hause schicken und dort dann eigentlich relativ easy so weiterarbeiten. Natürlich kommen trotzdem auch Faktoren dazu, die diesen Full-Remote-Modus etwas schwieriger machen. Du musst viel mehr kommunizieren, du musst mehr Meetings machen. Ich meine, wir beide kennen das so als Ex-Berater, man hat eigentlich so eine Meeting-Allergie, weil wir haben, glaube ich, genug Lebenszeit in Meetings verbracht. Dennoch ist das ein Faktor, den musst du nachziehen, wenn sich alle nicht mehr sehen jeden Tag, dann muss einfach mehr kommuniziert werden, dann muss mehr abgestimmt werden. Und das ist sicherlich so der größte Faktor, den ich sagen würde, der da reingespielt hat. Aber auch natürlich für mich als Psychologen, da blutet mir das Herz, ist auch Kultur natürlich der total wichtige oder ein Faktor, der da einen Einfluss oder der auf den einen Einfluss wirkte durch Remote Work. Ich vermisse die Mitarbeiter, ich möchte die eigentlich natürlich auch regelmäßig sehen, aber das geht halt gerade nicht. Ne? Und das versuchen wir natürlich auch so ein bisschen abzufedern, indem wir haben immer so einmal im Monat so eine State of the Union. Und die machen wir dann natürlich jetzt remote und dann kriegt jeder so ein kleines Care-Package zugeschickt mit einem Bierchen und ein bisschen was zu knabbern drin. Aber klar, das ist alles immer nur ein Workaround. Ne? Wir freuen uns natürlich alle, wenn wir uns im nächsten Jahr alle wieder sehen können.
Ja, wie ist deine Sicht, Niklas, auf die nächsten 6 Monate? Ich meine, klar, wir haben alle unsere Sicht, aber ich will deine hören.
Du meinst
auf dem Markt, auf was wird jetzt passieren, jetzt auch kurz vielleicht als Vaccine, ich meine, du bist Unternehmer, du bist Ex-Berater, du hast eine Sicht darauf. Wie siehst du das?
Ja, also vielleicht mal die einfache Variante auf unseren Markt. Also, das sehe ich sehr positiv. Also wir haben das jetzt auch gesehen, nachdem die Firmen so aus dieser Schockstarre rausgekommen sind und erstmal sich dann auch in den Remote-Work-Modus begeben haben, haben wir ein unglaubliches Inbound-Interest nochmal viel stärker gesehen als vorher. Also ich meine, Siemens schickt jetzt alle Mitarbeiter standardmäßig, sagt, Remote-Work ist für uns der neue Standard. Dann kannst du natürlich so Cyber-Security-Schulungen und andere Pflichtschulungen, die machst du dann nicht mehr face-to-face und vor Ort, ne? Dann wandert das alles in den Bereich Digital Education und da sind wir natürlich sehr stark. Und gleichzeitig haben diese Angriffe ebenso zugenommen. Das heißt also, grundsätzlich ist für uns, also haben wir da sehr positive Effekte gesehen jetzt für unseren Markt. Aber jetzt mal davon ab, ich finde es natürlich auch grundsätzlich, gucke ich da sehr, 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 sehr intensiv drauf, was jetzt mit den Themen. Kommt die Impfung? Wann kommt die Impfung? Wie wird die Impfung vor allem auch umgesetzt, ne? Logistisch? Ich habe es mir mal ausgerechnet. Herr Lauterbach hat das ja, glaube ich, auch gemacht. Da wird nächstes Jahr uns das Thema Corona noch lange begleiten. Und das, da blicke ich natürlich mit Sorge oder einfach sehr traurig drauf, weil ich sehe, dass das normale Leben wahrscheinlich im nächsten Jahr dann doch noch nicht ganz zurückkommt, ne? Und das macht mich auch persönlich natürlich ganz betroffen.
Danke für deine Sicht, ja. Ich denke auch, dass es noch einige Zeit gehen wird. Wir haben jetzt auch Pech mit dem Timing, ja, mit einfach, dass es jetzt in die kalte Jahreszeit fällt und explodiert. Und das ist vielleicht noch erst der Anfang, wenn wir Pech haben.
Ja, das ist auch etwas, wo ich auch sage, Freunde, das kann man sich mit einfachster Mathematik zusammenrechnen. Ich war ganz früh dabei, als ja auch Frau Merkel natürlich gesagt hat, an Weihnachten 19.200 Neuinfektionen pro Tag. Ich hatte das mal kurz so ein bisschen durchgerechnet, einfach auf Basis der damals bestehenden R-Zahl und habe gesagt, also Weihnachten, da werden wir weit höher liegen, wenn nichts passiert. Und wir haben es dann ja gesehen.
Der Faktor, der unerkannt ist, den ich persönlich nur als Nicht-Arzt und nicht Epidemiologe auf 3 bis 5 schätze. Ja. Das heißt, wenn 20.000 sind, sind es vielleicht 50, 60, 70 mehr 1.000. Mhm. Und das mal 30 Tage im Monat. Wow. Also wir sind schon im 7-stelligen Bereich mit dem einzigen zynischen Vorteil, dass wir in 6 Monaten schon eine relativ hohe Durchseuchung hatten.
Ja, wobei die wahrscheinlich nicht ausreichen wird, ne? Aber also ich finde es total wichtig, dass man eben jetzt auch da eben drauf guckt und sagt, hey, das ist Mathematik, wir können dagegen nichts anderes machen und müssen jetzt dann eben auf die Psychologie einwirken, nämlich auch die Menschen, ne? Also wir sehen das ja in Deutschland auch, wenn dann die harten Maßnahmen angekündigt werden, dann haben meistens in Deutschland schon, hat der Großteil der Bevölkerung 1 bis 2 Wochen vorher sich schon entsprechend angepasst. Das ist ja das Coole. Aber dieses Signal braucht es dann eben aus der Politik aus meiner Sicht trotzdem, weil wir alle sagen, ja, im Sommer war es ja eigentlich relativ unbeschwert. Und an Weihnachten werden wir ja natürlich auch alle unsere Familien sehen wollen. Und deshalb glaube ich auch, dass wir im Januar noch oder zumindest dann im Frühjahr noch einen weiteren Wellenbrecher brauchen. Und ich, so wie ich das verstanden habe, ist das auch, sehen das auch ein Großteil der Experten so.
Ja, vielen Dank. Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen. Der hatte einen sehr interessanten Faktor mit, aber dazu kommen wir gleich. Eine Frage zu, das schweift ein bisschen ab, aber kurz deine Sicht auf, wenn wir dabei sind, auf das in Leipzig, was da passiert ist. Wie siehst du das? Weil wir sind eine demokratische Grundordnung, aber wie siehst du das, dass 20.000 Leute, während wir irgendwie wegen einem Corona, wegen einer indirekten vielleicht, wegen eines Verdachtes ein Büro schließen müssen und so. Und auf der anderen Seite sind 20.000 Leute auf der Straße ohne Mundschutz, ohne irgendwas, irgendwie dicht an dicht. Ja. Wie ist deine Meinung dazu?
Ist natürlich eine super schwierige Diskussion. Also ich glaube, die Grundlage, und die wird ja von der Politik auch so geführt, die muss halt sein, ja klar, natürlich haben wir ein Grundgesetz und da steht Versammlungsfreiheit drin, da steht auch Meinungsfreiheit drin und das muss unberührt bleiben. Gleichzeitig haben wir jetzt ein Infektionsschutzgesetz und das muss eingehalten werden zum Wohl der Allgemeinheit. Und wenn das nicht passiert, dann muss dagegen vorgegangen werden. Und also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Wenn das nicht passiert, dann ist das ein Problem. Dass natürlich jetzt diese Gruppe der Corona-Leugner oder wie man sie auch immer nennen möchte, besteht. Auch das kann man ja nicht verhindern oder beziehungsweise das muss man anerkennen. Jetzt glaube ich aber, und das ist auch meine persönliche Meinung, dass wir uns da viel zu sehr drauf fokussieren. Wir haben da 20.000 Leute, das ist natürlich auf den ersten Blick eine große Gruppe, aber wir wissen auch, dass die da also in Bussen durch die Republik touren und dass das nicht irgendwie an allen verschiedenen Orten immer wieder unterschiedliche Leute sind, die zusammenkommen, sondern dass das auch ein Kern von Leuten ist. Und
stimmt.
Und wenn man sich dann anguckt, 20.000 und wir gucken...
Von 80 Millionen,
genau. Genau, dann wird das relativ wenig.
Ich sehe das genauso, ja. Und ich finde das von denen eigentlich sehr respektlos und verantwortungslos uns gegenüber. Und wenn sie protestieren, sollen sie trotzdem ihren Mundschutz tragen. Wenn ich weiß, es gibt wissenschaftliche Funde, dass etwas krank ist, dass etwas eine Krankheit ist. Ich glaube nicht dran, trotzdem laufe ich nicht rum und spuck Leute an, weil ich denke, hey, weil ich habe Respekt vor den anderen Leuten. Ich könnte sie anstecken, die glauben daran.
Absolut, da bin ich auch bei dir. Da bin ich auch bei dir. Aber ich bin ja auch, da erinnere ich mich dann natürlich auch wieder dran. Ich bin auch Psychologe und ich habe auch in der klinischen Psychologie gearbeitet. Und wenn ich mir angucke, wir haben alle diese Spiegel-TV-Interviews gesehen, wo wirklich ja Leute da extreme Sachen über Corona und also auch Verschwörungstheorien gesagt haben. Und ich sage jetzt als alter...
Ja, viele von denen sind
krank. Ich sage, dass da habe ich auch hier und da einen Wahn rausgehört, also wahnhafte Vorstellungen rausgehört. Und wenn ich mir die Prävalenz angucke in der Bevölkerung, wie viele Leute haben so einen Wahn oder haben irgendwelche wahnhaften Psychosen, ja, dann kommt man vielleicht auch so bei einer Zahl von 20.000 raus, ne?
Ja, genau.
Ich meine das vollkommen ernst. Ich meine das gar nicht despektierlich dieser Gruppe gegenüber.
Die brauchen Hilfe.
Sondern, ja, exakt. Also wir müssten da auch ganz anders rangehen und nicht sagen, das ist jetzt eine legitime politische Meinung, sondern da sind auch viele Leute dabei, die Hilfe brauchen.
Ich sehe das ähnlich und um das nur abzurunden, ich verfolge ihn nicht, weil ich glaube nicht, dass meine Zeit das wert ist, aber dieser Attila, ich glaube, in Berlin, der Mann braucht einfach offensichtlich sehr dringlich Hilfe. Also wäre er kein Promi, glaube ich, wäre er auch in einer Zwangsjacke schon mehrfach abgeführt worden. Aber jetzt auch nicht despektierlich. Er braucht Hilfe und keine Follower, die seinem Wahn folgen.
Über einzelne Personen kann man sich, das ist auch so ein bisschen die Ethik auch der Psychologen oder Psychiater, aus der Ferne soll man keine Diagnosen stellen. Das kann natürlich auch irgendwie ein Medienthema sein oder dass man sich dadurch...
Habe ich auch lange gedacht. Ich glaube, der Mann braucht wirklich Hilfe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Trotzdem, es betrifft uns ja, weil diese Leute schaden uns allen, ja? Ich meine, ich habe vielleicht 2 Wochen Lockdown länger wegen ihm, das kostet mich Geld. Ich will aber nicht, dass der Mann mich Geld kostet.
Mhm. Ja, klar.
Also er sollte jetzt einfach weggesperrt werden. Jemand, der auf der Straße rumschießt, wird auch nicht toleriert.
Ja.
Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich habe da meine Ansichten. Kurz zurück, ich danke dir. Sag, habt ihr eure Mitarbeiter in irgendeiner Form technisch oder irgendwie sonst für das Homeoffice ausgestattet, sodass unsere Gründer vielleicht, also unsere Zuhörer in irgendeiner Form Inspiration haben, worauf sie vielleicht nicht gekommen sind und noch nicht getan haben? Was habt ihr da vielleicht schon getan, was andere nicht getan haben?
Ja, wir haben also, wie gesagt, wir waren vorher eigentlich komplett remote aufgestellt. Also bei uns hat jeder natürlich einen Laptop, den er immer auch mitnehmen kann. Dementsprechend haben wir technisch eigentlich wirklich gar nichts geändert. Jetzt bis auf auch die Einführung irgendwie von Personalsoftware. Wir haben eher prozessual Sachen geändert, also dass man eben sagt, okay, was ist so ein Meeting Knigge und wie wollen wir effizient diese Meetings gestalten, und natürlich auch rechtlich, ne? Das ist auch ein Faktor, den wir unseren Kunden dann natürlich auch sehr schnell mitgeteilt haben. Du hast, also als Unternehmen sicherst du ja ganz vielen verschiedenen Stakeholdern auch Dinge zu, nämlich insbesondere auch Dinge der Datensicherheit und IT-Sicherheit, und die sind aber auf ein Office-Setting ausgerichtet. Das heißt also, wenn du deine Mitarbeiter standardmäßig nun ins Homeoffice schickst, dann musst du auch rechtlich dich da absichern. Das heißt also, musst Mitarbeiter auch dir zusichern lassen, dass sie natürlich zu Hause jetzt nicht irgendwie in der WG sensible Firmendaten irgendwie teilen, oder Kundendaten. Und du musst sie auch trainieren. Das ist etwas, was wir sehr, sehr schnell natürlich gemacht haben. Wir haben da entsprechend Lerninhalte dann an unsere Kunden auch freigegeben. Die hatten wir natürlich auch vorher schon drin, aber das haben wir auch kostenfrei zum Beispiel auch gemacht, die dann eben Mitarbeitern ganz schnell zeigen, okay, wie kannst du jetzt in dem neuen Homeoffice-Setting denn auch sicher sein? Und das hat sich sehr großer Resonanz erfreut. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob wir im Kontext auch Links teilen. Wir haben eben dieses kostenfreie Homeoffice-Lernpaket, was Firmen einfach nutzen können, um ihre Mitarbeiter jetzt auch beim erneuten Weg ins Homeoffice nutzen können und eben auch sensibilisieren können für die Sicherheit in diesem neuen Setting.
Das ist spannend. Und ist das öffentlich verfügbar, oder?
Absolut. Also öffentlich verfügbar. Unter.
Na, sollen die Leute googeln, wenn sie jetzt keinen Link haben?
Genau, oder SoSafe und HomeOffice. Dann finden
SoSafe Home Office. Okay, genau. SoSafe nicht vergessen. SoSafe für die Zuhörer. Genau. Sag, wie preist ihr denn, das doch mal abzurunden, Niklas, wie preist ihr denn jetzt, wenn ich jetzt Kunde wäre bei euch, wie würde ich bezahlen? Ist das pro Mitarbeiter, pro Monat, nehme ich an, weil ihr ein Plattformmodell seid?
Genau, also es ist ein, wer das von anderen SaaS-Tools kennt, der wird da nicht überrascht. Also es ist ein ganz klassisches SaaS-Modell auf Basis der Seats oder Mitarbeiter oder Lizenzen. Und dann ein bisschen auch die Fragestellung, wie der Umfang ist. Wir haben verschiedene Pakete natürlich. Du kannst bei uns super schnell die super Basic-Sachen irgendwie sensibilisieren, damit dann auch irgendwie deine Compliance-Häkchen setzen. Oder kannst du eben ein paar Schritte weitergehen und dann auch nochmal weitere Themen sensibilisieren und zahlst dann einfach eine, also in unserem Fall eine Jahreslizenz pro Mitarbeiter.
Okay, cool. Und danke. Anderes Thema. Was konntest du, ich meine, das Jahr war jetzt schon ein roughes Jahr, 2020, daran werden wir uns erinnern. Was konntest du mitnehmen bisher? Wie hast du das wahrgenommen? Bewusst offen gefragt.
Ja, also klar, du hast gesagt, ein roughes Jahr, ne? Also ich glaube, das kann man wirklich sagen, dieses Jahr war für alle eine große Herausforderung, ne? Also für mich jetzt in doppelter Hinsicht natürlich Corona, aber auch eben so ein schnelles Unternehmenswachstum.
Niklas, jetzt bist du abgebrochen gewesen in doppelter Hinsicht und dann?
Ja, für mich in doppelter Hinsicht natürlich, weil für mich gab es natürlich auch Corona, aber eben auch dieses schnelle Firmenwachstum. Deshalb ist es für mich auch immer so ein bisschen positiv und negativ geprägt. Aber ich glaube, wir haben dieses Jahr ganz viel natürlich gelernt darüber, wie wir sozial miteinander unterwegs sind. Wir haben auch alle gelernt, dass nochmal sehr deutlich, dass wir soziale Wesen sind. Ich glaube, es gibt keinen, der in dieser aktuellen Zeit sagt, das nagt nicht an mir, dass ich meine Freunde, meine Familie nicht so sehen kann, wie ich das davor gemacht habe. Und es zeigt einfach nochmal, dass das eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor für uns Menschen ist, der uns eben glücklich macht. Dazu kommt dann eben auch nochmal das Thema, was wir in den USA sehen. Da sehen wir Spaltung, die wir auch natürlich bei uns in der Gesellschaft sehen. Ich glaube, für mich ist die große Message eben, ja, wenn wir das wieder können, rückt zusammen. Wir müssen als Menschen zusammenrücken. Nur so funktionieren wir, nur so können wir unsere Ziele erreichen und nur so sind wir auch glücklich. Und deshalb freue ich mich auf die Zeit, wenn wir das auch physisch wieder tun können. Aber wir sollten es vor allem auch aus meiner Sicht gesellschaftlich tun, im Diskurs, nicht so spaltend unterwegs sein, nicht die Gegenseite verteufeln, sondern den Dialog fördern, über die Sache streiten und ja, zusammenrücken.
Ja, das ist doch schön gesagt. Und wir haben eine gemeinsame Herausforderung, so wie die Klimaprobleme. Und da können wir eigentlich theoretisch mal näher rücken. Und das Schöne ist auch noch, dass das die Impfung vielleicht sogar aus Deutschland kommt.
Ja, und ich muss natürlich auch, ne, auch natürlich hier, ich habe es heute mal gelesen, ein Viertel aller Startups werden von Bürgern mit Migrationshintergrund gegründet.
Interessant, ne? Ja. Also, ich finde es nur traurig, dass Hasso Plattner und die Regierung erst in CureVac investiert hat, statt in BioNTech, obwohl das Team, das Setup so offensichtlich um einen Faktor X stärker war. Ja. Sehr spannend, wie das. Traurig. Aber egal, die Jungs haben sich trotzdem und die Mädels, vor allem seine Frau, das darf man nicht unterschätzen, seine Frau ist der Chief Medical Officer. Ja. Das ist eine Top-Frau.
Tolles Unternehmen, von dem man sich ganz viel abgucken kann, glaube ich. Ne?
Ja, definitiv. Sag die Zuhörer, Niklas, wenn Sie dich unterstützen möchten, wie können Sie das? Was ist, was Sie gerade benötigt? Zum Beispiel irgendwelche Mitarbeiter, irgendwelche Leads, irgendwelche Partnerschaften, vielleicht den der ein oder andere kennt. Wie können Sie dich unterstützen, euch?
Ja, also ich meine, klar, natürlich als Unternehmen, das auch auf Umsatz ausgerichtet ist, wenn ihr im Bekanntenkreis oder auch selber einen Fall hattet, da ging es um Phishing oder Ransomware oder so. Und ehrlich gesagt sind das alle Unternehmen. Wenn man mal sowas sieht, dass man da gerade im Fokus steht, kommt auf uns zu und macht Prävention bevor es zu spät ist, weil mit Verschlüsselungstrojaner-Betrügern möchte man nicht verhandeln. Das ist eine sehr unangenehme Position. Aber klar, davon ab suchen wir natürlich auch immer wieder Mitarbeiter. Gerne bei uns mal auf die Karriereseite gucken. Da sind, weiß ich nicht, über 15 Positionen ausgeschrieben. Und da suchen wir wirklich sehr intensiv in allen Bereichen. Und damit kann man uns auch sehr, sehr gut unterstützen. Also auch gerade hier ins Beraternetzwerk sehr gerne, wenn mal sich jemand verändern möchte jetzt so nach diesem Jahr des Umbruchs, dann kann er das bei uns in einem sehr, sehr schnell wachsenden, dynamischen, spannenden Unternehmen tun, das eben auch, ne, das möchte ich auch nochmal herausstellen, wir sind eben nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern wir sitzen eben auch an der, ne, wenn wir erfolgreich sind, dann machen wir das Internet auch ein bisschen sicher. Also man kann auch hier wirklich die Welt so ein bisschen positiv beeinflussen. Ne?
Und was ich noch hinzufügen möchte, ist es natürlich besser A und günstiger, A präventiv zu arbeiten und B über eine Plattform wie eure, statt irgendwie C irgendwann im Notfall oder kurz davor irgendwie sehr teuer, sehr kurzfristig Berater zu Tagessätzen zu kaufen, die dann das Feuer löschen, statt irgendwie das zu verankern in der Firma, dass nicht passiert. Und bei euch ist ja ein Plattformmodell, das heißt pro Mitarbeiter, pro Monat, dadurch wird es auch nicht so aufwendig wie ja. so ein Feuerlöscheinsatz.
Genau. Man braucht beides. Ich würde gar nicht sagen, also man braucht auch einen Plan dafür, wenn es zu spät ist. Also, aber du sagst es, Prävention ist immer günstiger. Und wir haben da auch ein White Paper und da steht zum Beispiel auch eine Rechnung drin. Es ist halt im Vergleich zu dem, auch dem Erwartungswert des Schadens, ultra günstig. Und vor allem, du darfst ja auch nicht nur die Kosten sehen, sondern wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was, ich weiß es nicht, vielleicht sensible Kundendaten hat, es kann ja wirklich ein Geschäftsrisiko sein, wenn sowas passiert. Das heißt also, ja, es gilt in der Gesundheit wie auch in der Cybersicherheit, Prävention ist der wesentlich angenehmere Business Case.
ProSafe ist also, wenn du so willst, der perfekte digitale Rauchmelder, statt ein Feuerlöscher
zu sein. Ja, super. Oder wie wir sagen, die menschliche Firewall. Ne?
Ah, cool, interessant. Und sag, bei wem würdest du gerne mal jetzt Mäuschen spielen, taglang, wenn du könntest?
Okay, jetzt haben wir viel über Corona gesprochen. Ich würde natürlich gerne bei Jens Spahn mal Mäuschen spielen.
Bei wem?
Bei Jens Spahn. insbesondere, weil ich natürlich gerne mal erfahren würde, was ist denn jetzt genau der Impfplan und vor allem eben wie ist die Logistik dahinter? Das finde ich extrem spannend.
Ein Satz dazu, was denkst du zu der Impfung? Würdest du dich impfen lassen?
Aber natürlich, sofort.
Okay. Dann mit welchen zwei Personen sollte ich unbedingt demnächst mal sprechen?
Ja, also da gibt es natürlich ganz viele, die mir vorschweben. Zum einen ist das aber ein Partner von uns. Wir haben eine Partnerschaft mit der DEKRA und jetzt sagt man natürlich, die DEKRA, das ist jetzt nicht unbedingt die Organisation, die man jetzt so im digitalen und Cybersecurity-Umfeld verorten würde, aber das ist ein Trugschluss. Die haben nämlich die DEKRA Digital gegründet und da würde ich an deiner Stelle mal mit dem Kerim Galal sprechen. Das ist der CEO der DEKRA Digital. Die machen ganz spannende Themen in diesem Umfeld, Zertifizierung, Security, aber auch AR, VR und natürlich auch jetzt hier in unserem Feld, nämlich der Cybersecurity-Sensibilisierung. Mhm. Auf jeden Fall mal sprechen, sehr spannender Hintergrund auch bei ihm. Und eine andere Person, mit der du dich auf jeden Fall mal unterhalten solltest, weil mir begegnet ganz oft natürlich so dieses AI-Buzzword-Bingo. Und ich kenne nur ganz wenige Unternehmen, die wirklich jetzt mal ein Problem tackeln oder wirklich eine Anwendung für AI gefunden haben, wo Deep Learning auch richtig fortgeschritten
ist. AI
gemacht. Und da solltest du mal mit dem Daniel Willmann von Otos sprechen. Ein ganz spannendes Unternehmen aus Berlin, die wirklich AI, Deep Learning, Cutting Edge anwenden, um auch Finanzmarktdaten vorherzusagen. Und die haben zum Beispiel jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation, wo die Märkte ja ziemlich abgeschmiert sind am Anfang, hat das Modell von denen, das den Fonds bei denen aktiv steuert, das auch offensichtlich vorhergesehen und ist dann eben aus bestimmten Werten sehr stark rausgegangen, konnte dadurch eben diesen Drawdown sehr, sehr stark verringern. Und das ist super.
Interessant. Und Otos, wie schreibt man das?
Othoz.
Otos, okay. Dankeschön, vielen Dank. Super. Hättest du mich irgendwas gefragt, was ich vergessen habe?
Ja, ich meine, 1000 Fragen natürlich, weil gerade haben wir natürlich eine Situation, wo das super, super spannend ist, ja auch aus Recruiting-Sicht, aus Mitarbeitergewinnungssicht. Was würdest du denn aus diesem Jahr lernen in diesem Feld?
Aus Recruiting. Also tatsächlich ist es für uns so, dass wir gute Gelegenheiten auch hatten. Also wir hatten glücklicherweise auch so schon gute Bewerber. Ich spreche jetzt für uns selbst, ja, nicht für die Kunden, dass die Qualität und Quantität hat sich erhöht, weil interessant, viele Leute, die sowieso irgendwie, und ich rede von denen, die gut sind, also jetzt nicht die unbedingt gekündigt wurden aus Leistungsgründen oder was auch immer, das geht ja rechtlich nicht, aber ich rede von denen, die eher die besseren Bewerber sind, die Leute, die vielleicht im Gedanken hatten, so, oh, vielleicht in 1-2 Jahren gucke ich mir sowas wie Taledo an, weil ich fühle mich noch wohl in dem, was ich tue, die sind, ich habe das Gefühl, das hat sich beschleunigt bei einigen. Und ich sehe das auch bei einigen Kunden, dass die das gerade sehr stark für sich nutzen, qualitativ sehr hochwertige Bewerber zu benutzen, also zu bekommen. Also sagen wir mal, qualitativ so Leute, die selbst ein Mittelständler vielleicht in der Qualität nur 10-mal im Monat, im Jahr bekommt, so eine Bewerbung, bekommen sie jetzt halt vielleicht 20-mal. Also das klingt jetzt nicht viel, aber das ist für eine Verdopplung. Es ist jetzt nur aus meinem Bauch. Und das finde ich eine sehr wichtige Entwicklung, interessante. Und die nutzen viele Kunden für sich. Aber natürlich sonst, wenn das jetzt sehr lange so bleibt, wird das sehr spannend sein, weil viele, viele Branchen, die vorher über Jahrzehnte eigentlich unbewegt waren, wie die Luftfahrtbranche und die Travelbranche und so, aus denen werden jetzt Zehntausende, vielleicht Hunderttausende oder mehr Menschen freigesetzt. Letztens, also schon länger her, hat mich ein Freund angerufen, mein sein Freund arbeitet irgendwo bei einer Telekom im Vorstand, bei irgendeiner, also von den Telcos. Und er meinte, du, die müssen jetzt so und so viele 100 Filialen schließen, das sind so und so viele 10.000 Leute irgendwie in den nächsten 4 Wochen. Ich so, wow. Also in so kurzer Zeit wurden noch nie so viele Leute in bestimmten Branchen frei. Das ist aber auch eine tolle Zeit, einfach damit sich andere Branchen schneller entwickeln können. Daher, da sehr exciting, was gerade passiert. Das ist meine Sicht.
Ja, Bewegung. Ja, also ich glaube, das können wir mal wieder zusammenfassen. Also ein Jahr des Umbruchs, auch ein Jahr der Veränderung für Industrien, für Menschen. Wir hätten es uns gerne anders gewünscht, aber ja.
Operativ Slowdown, wenn du willst. Also wir fühlen uns an Lockdown, aber manche strategische Themen, die beschleunigen sich. Das finde ich interessant. Wie können die Leute, die dich spannend finden, euch und euch unterstützen wollen, hoffentlich jetzt nicht Spam-Werbung, wie können die euch erreichen am besten?
Also genau, helfen, wie gesagt, also wenn ihr im Bekanntenkreis, aber auch selber in eurem Unternehmen mitbekommt, dass ihr da unter Phishing-Feuer steht, was bei allen Unternehmen eigentlich aktuell der Fall ist, gerne auf uns zukommen. Wie gesagt, Prävention ist der wesentlich angenehmere Business Case und natürlich eben auch, wie gesagt, das haben wir eben schon gesagt, Mitarbeiter, wenn sich jemand umorientieren möchte, auch gerne auf uns zukommen, auf unsere Karriereseite kontaktieren. Am besten direkt über die Webseite. Wir haben da verschiedenste Kontaktmöglichkeiten freuen uns natürlich einfach auf sosafe.de. Kann man da alles Weitere nochmal finden. Top.
Hoffentlich eine tolle, super Erfolgsgeschichte. Hoffentlich geht das so weiter. Ich freue mich riesig. Ich danke dir, Niklas, für deine Einblicke. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
Mel, vielen Dank dir. War natürlich mal wieder super schön zu quatschen, aber wir führen das ja immer weiter fort jetzt. Auch ohne Podcast. Super, danke dir. Ne? Ciao.